Herzlich willkommen zum Podcast 3 Minuten Terror, der Podcast zur Amokfahrt von Magdeburg. Heute haben wir einen Gast, dessen Frau unter den Opfern des Anschlags war und lange erkrankt ist. Und sie haben auch Post bekommen vom Täter. Mein Name ist Stefan B. Westphal und mit mir im Studio ist Rainer Schweingeld.
Hallo, guten Tag.
Und damit hallo zu dieser Folge. Und wir begrüßen auch einen Gast, Matthias Schneider ist bei uns. Vielen Dank, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Wir haben den Namen geändert. Das heißt, er heißt nicht in Wirklichkeit Matthias Schneider, sondern wir wollen seine Anonymität natürlich auch hier in dem Podcast bewahren. Aber trotzdem vielen Dank, dass Sie heute mit uns über dieses ja doch auch sehr persönliche Thema sprechen wollen.
Hallo.
Ja, hallo Herr Schneider. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Vielleicht erzählen Sie uns mal von dem Tag des Anschlages. Wie haben Sie den abends erlebt?
Also, ich war bei einer Bekannten gewesen und hatte ihr versprochen, den Wohngeldantrag auszufüllen. Und meine Frau und mein Sohn wollten zum Weihnachtsmarkt. Eigentlich wollte ich da mitfahren, aber da ich das nun versprochen habe, bin ich dann zu der Bekannten hingefahren und habe den Wohngeldantrag mit ausgefüllt. Dann, nach etwa einer Stunde, hatte ich dann einen Telefonanruf von meiner Frau gekriegt, WhatsApp, Video, und habe völlig entsetzt dann ihr blutverschmiertes Gesicht gesehen und habe da auch diesen ganzen Terror, sage ich mal, im Hintergrund gehört. Laute Menschenrufe, Schreie und ich habe auch das ganze Chaos mitgekriegt, was da vorgefallen ist, und war völlig entsetzt, wie ich meine Frau gesehen habe. Und sie hat nur dann gesagt, hier ist ein Terror ausgebrochen, hier geht alles runter und drüber.
Ja. Was war denn so Ihr erster Gedanke? Ab wann haben Sie überhaupt begriffen, was da passiert ist auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg?
Ja, wir haben dann schnell gegoogelt, also meine Bekannte und ich, und haben dann festgestellt, dass auf dem Weihnachtsmarkt, da wo meine Frau sich befand, dass da was passiert ist. Da war auch relativ schnell von einem Anschlag die Rede. Und ich hatte dann, also die Verbindung mit meiner Frau war ja kurz abgebrochen, und dann ein paar Minuten später hat sie dann wieder kurz angerufen und hat gesagt, und dann, da war dann eine Helferin bei ihr gewesen, und die Helferin hat dann gesagt, dass ich auf gar keinen Fall zum Weihnachtsmarkt kommen soll, auch weil ich wollte es ja auch, ist alles abgesperrt und man könne da nicht hin, und ja, das ist so, wie geht sowieso alles runter und drüber, da hat man keine Chance hinzukommen.
Mhm. Wie haben Sie dann reagiert? Normalerweise hat man ja dann den starken Drang, erstmal sofort zu seiner Liebsten zu fahren, auf dem Weihnachtsmarkt ihr irgendwie zu helfen. Wie ist das
abgelaufen? Ja, natürlich war der Drang da. Und ich musste mich sehr zurückhalten, da hinzufahren. Aber ich habe ja auch in den Nachrichten im Internet auch überall gesehen, dass geschrieben wurde, überall, alles ist komplett abgesperrt, man kommt da sowieso nicht durch. Also waren das ziemlich viele Minuten oder Stunden, die ich voller Angst und Bange war. Angst und Bange war. Und ich wusste, was da genau vorgefallen war. Mein Sohn war ja auch mit da gewesen. Und ja.
Nach welcher Zeit haben Sie dann Ihre Frau wo finden, wiedersehen können?
Das war einen Tag später. Da hat sie dann mich dann nochmal angerufen. Und in der Zwischenzeit hatte ich auch Angst gehabt, dass sie mich überhaupt nochmal anrufen kann, weil sie war selbstverständlich natürlich ohne Stromkabel unterwegs. Und ich habe mich gefragt, wie voll ist ihr Akku? Kann sie mich überhaupt zurückrufen? Und meine Nummer hat sie ja nicht im Kopf. Wenn das Telefon aus ist, wie kann sie mich denn erreichen? Also das.
Und wie war der erste Kontakt dann mit Ihrer Frau, wo Sie persönlich wieder gesehen haben?
Ja. Sie hat mir dann gesagt, wo sie lag. Ich war dann da hingefahren. Ja, sie hatte eine Naht, also die wurde genäht an der Stirn, hatte Hautschürfung, selbstverständlich. Ihre Hand wurde getroffen vom Schlag des Autos und hatte Prellung, Gehirnerschütterung. Aber das Gleiche hatte auch mein Sohn gehabt, alles.
Waren Sie in dem Augenblick allein? Hatten Sie Hilfe? Hat Sie jemand unterstützt? Auch im Krankenhaus vielleicht? War jemand dabei, der sie unterstützt hat in so einem so schweren emotionalen Moment?
Also zu Hause war natürlich niemand da, Frau und Kind waren ja unterwegs gewesen und wo wir im Krankenhaus waren, die Pfleger und die Krankenschwester, die Ärzte, die waren alle sehr nett gewesen und zuvorkommend und emotional muss ich jetzt erstmal selber aufarbeiten.
Wie geht's denn Ihrer Frau heute?
Das ist ein bisschen zwiespältig. Einerseits würde sie gerne wieder am Leben teilnehmen und das alles irgendwie verarbeiten können. Aber andererseits hat sie noch Probleme, unter Menschenmassen zu gehen. Und die arbeitet aber dran. Und auch mir geht es inzwischen so, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich im Erlebnis bin, frage mich da jedes Mal, wenn ich da die Menschenmassen sehe und so weiter, könnte jetzt hier jeden Augenblick irgendwas passieren oder so. Weil die Unsicherheit im Land, die ist ja so enorm hoch. Und man weiß ja nie irgendwie, was als nächstes passiert.
Wie gehen Sie jetzt miteinander um? Ein bisschen, das haben Sie schon gesagt, jeder für sich zu versuchen, wieder die Rückkehr in ein halbwegs normales Leben. Gibt es für Sie, Sie und Ihre Frau, so vielleicht Hilfestellungen oder Situationen, wo Sie sagen, daran schöpfen wir wieder Mut und schöpfen wir wieder Kraft, wir wollen ja auch nach vorn schauen.
Naja, was uns halt gibt, das ist erstmal der Zusammenhalt der Familie. Also wir unterstützen uns gegenseitig so gut, wie wir können. Und wir sind alle arbeitend, also mein Sohn auch, Sohn, Frau, ich, wir arbeiten alle. Und das lenkt ja auch ein bisschen ab. Ja, wir versuchen, in den Alltag wieder reinzukommen. Ist ja auch schon eine Weile her jetzt mit dem Weihnachtsmarkt, aber einfach war es am Anfang natürlich nicht gewesen. Ja, das ist ja klar. Und wir haben auch eine ganze Zeit lang gebraucht, das zu verarbeiten. Aber ich sag mal, die Arbeit hilft sehr dabei, weil man nicht ständig daran denkt und auch abgelenkt ist und auch mit dem Alltag noch vieles zu tun hat. Also die Arbeit, sag ich mal, die hilft schon enorm.
Welchen Weg haben Sie denn für sich so versucht zu beschreiten? Also Sie sind sozusagen unmittelbar Betroffene des Anschlages. Haben Sie das jetzt für sich behalten? Haben Sie es Freunden erzählt, Verwandten erzählt? Wissen Ihre Arbeitskollegen Bescheid? Wie hat so das Umfeld denn reagiert unmittelbar, vor allem in den ersten Tagen und Wochen danach?
Also zuerst eigentlich wollte ich es für mich behalten, aber dann habe ich gemerkt mit der Zeit, dass ich darüber reden muss. Also wenn man das alles in sich hineinfrisst und das sich anstaut, kann ja auch keine Lösung sein. Also habe ich mich auch mit Freunden darüber unterhalten und Bekannten. Und das Entsetzen war natürlich groß. Und dann war natürlich erstmal die Frage da, wie geht's Ihnen und erholen Sie sich und wie schlimm ist es gewesen? Und es ist schon eine enorme Erleichterung, mit jemandem darüber reden zu können, sich den ganzen Ballast von der Seele zu reden.
Ja, wer waren da so Ihre Vertrauenspersonen? Waren das eher Kollegen, Freunde oder war es vielleicht auch professionelle Hilfe von außen?
Das war Familie gewesen, eine Tante und ein Onkel. Und am selben Tag noch, was heißt an dem Tag? Ja, viele Stunden später, sage ich mal, nach dem Anschlag. Und ja, und Kollegen, ein paar Kollegen habe ich es denen erzählt. Ich habe mich mit denen darüber ausgetauscht. Ein paar Freunden auch.
Wann haben Sie denn zum ersten Mal wirklich so realisiert, was da eigentlich passiert ist? Oder schaltet man erstmal so einen Autopilot und versucht, seiner Frau zu helfen?
Ja. Das Erste, was ich mich natürlich gefragt habe, was ist da überhaupt passiert? Ja, man hat ja gar keine richtige Vorstellung. Das Schlimme sind ja auch in den Nachrichten auch oft die Fake News, sag ich mal. Der eine erzählt so, der andere erzählt so. Es sollen ja auch irgendwelche Schüsse gefallen sein irgendwo in der Stadt. Da hat man ja auch davon gehört. Ja, auch heute noch ist es so, die einen erzählen so und die anderen so. Man weiß nicht, was man so glauben soll. Also ich glaube, im Allee-Center war das gewesen, oder Zitikari?
Allee-Center,
ja.
Hatte sich nicht bestätigt, zumindest.
Und angeblich von irgendeinem Bulli-Wagen, wo Sprengstoff drin gewesen sein soll, habe ich ja auch was von gehört. Ich kann dazu nichts sagen, ich weiß nicht, was davon wahr ist oder nicht wahr ist, was Fake News ist. Möchte mich dazu auch nicht äußern. Aber ich will damit nur sagen, dass man mit den Nachrichten, was man da so liest in den öffentlichen Medien, muss man immer generell ein bisschen vorsichtig sein und das alles ein bisschen hinterfragen. Und naja, ich gehe dann lieber auf die offiziellen Nachrichtenseiten und höre mir lieber dann das an, was dort gesagt wird, was da vorgefallen ist. Aber selbst dort war noch nicht so richtig augenscheinlich klar, was, es hat eine ganze Weile gedauert, bis das klar wurde, was da eigentlich passiert war.
Würden Sie sagen, dass Sie inzwischen Ihre physischen Folgen zumindest erstmal verarbeitet haben, aber noch psychisch nicht? Also sind Sie wieder körperlich, Sie und Ihre Frau, einigermaßen gesund? Mal abgesehen von Ihrer psychischen Situation, dass man das natürlich immer mit sich rumträgt?
Naja, die Verarbeitung bei mir, die ist, naja, ich habe körperlich keine Schäden davon getragen, ich bin ja nur unmittelbar Betroffener, sag ich mal. Psychisch hat das schon was mit mir gemacht, das hat mich verändert. Ich habe mehr Angst um meine Familie, das ist, wenn die unterwegs ist, das ist klar. Aber meine Frau und mein Sohn, die können das nicht so richtig verarbeiten, weil die haben Narben, körperliche Narben, sag ich mal jetzt, ne? Und ich sag mal, jedes Mal, wenn sie sich einen Spiegel angucken, sehen sie die Narben und wie soll man da abschalten und das vergessen können. Man wird jeden Tag, jeden Morgen, wenn man sich in den Spiegel anguckt, während man sich wäscht, sag ich mal, immer wieder daran erinnert. Also so wirklich abschalten kann und verarbeiten kann man das denn so nicht.
Gibt es da denn Hilfsangebote von offizieller Stelle, um das vielleicht besser verarbeiten zu können? Wobei jetzt natürlich, es ist ja noch kein Jahr vergangen, das auch eigentlich ein relativ kurzer Zeitraum ist.
Mein Sohn hat das relativ gut verarbeitet, sag ich mal, in der Zeit. Aber meine Frau, die musste psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Also unmittelbar nach der Tat, also um das verkraften zu können.
Aber das hat auch in der Organisation gut funktioniert oder haben Sie sich da so ein Stück weit auf sich alleingestellt gefühlt?
Alleingestellt gefühlt kann man so nicht sagen, weil wir haben auch immer wieder Hilfe angeboten bekommen, haben auch Hilfe vom Weißen Ring bekommen. Und da möchte ich auch Frau Stietzel nochmal recht herzlich danken für das Entgegenkommen und die Hilfe, die sie angeboten hat und
was,
die sie auch bekommen hat.
Was war das so für Hilfe, die Ihnen angeboten wurde und welche haben Sie davon in Anspruch genommen? Also jetzt beispielsweise vom Weißen Ring der Opferhilfeorganisation in Sachsen-Anhalt?
Das ist die Soforthilfe. Wir haben Soforthilfe bekommen und das Angebot psychologischer Hilfe, aber da hatte meine Frau schon psychologische Hilfe schon gehabt. Also das Angebot war aber da gewesen.
Können Sie sich jetzt die Bilder von damals eigentlich anschauen, wenn sowas in den Nachrichten kommt oder in der Volksstimme ein Foto ist? Oder?
Nee, die Fotos ist schon leichter. Aber das Video, das ehrlich gesagt, das würde ich mir nicht nochmal angucken wollen, dass da veröffentlicht wurde. Das ist zu heftig.
Wo das Auto durch die, dann über WhatsApp-Gruppen etc. geteilt wurde.
Ja.
Gibt es eigentlich so Kontakt zu anderen, die vom Weihnachtsmarktanschlag betroffen waren? Gibt es da eine Art Gruppen, Selbsthilfegruppen? Gibt es vielleicht regelmäßig Treffen, wo man sich austauschen kann? Ich glaube, nur die, die selber betroffen waren, können auch einigermaßen nachfühlen, was Ihnen und Ihrer Familie passiert ist und umgedreht. Gibt es sowas? Und würden Sie sowas vielleicht, oder haben Sie sowas vielleicht auch schon in Anspruch genommen?
Tatsächlich ist es so, dass demnächst irgendwann mal so ein Treffen, ich glaube am 14. September oder so, soll was stattfinden. Sozusagen eine Einladung, ich glaube, die Bürgermeisterin und auch Rainer Hasselhoff soll, glaube ich, mit bei sein. Aber meine Frau möchte beide nicht sehen, weil wir sind also der Meinung, dass es in ihrer Obhut lag, genau solches zu verhindern. Man kann natürlich nicht von, ich denke mal, wir haben auch genug Arbeit und haben hier und dort genug zu tun. Aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, meine Familie ist das auch, die hätten auf jeden Fall jemanden, der wirklich extrem vertrauenswürdig ist, mal rüber gucken lassen können über den Weihnachtsmarkt, ob da alles in Ordnung ist. Weil ich möchte zu diesem Thema noch etwas dazu sagen. Ein Jahr zuvor bin ich mit meiner Frau auch zum Weihnachtsmarkt gegangen. Ja. Und als wir da vom, ich glaube, City Carré rüber zum ehemaligen McDonalds war das, ne? City Carré, ne?
Alice Center.
Also wo ich vom Alice Center mit meiner Frau rübergegangen bin, zum alten McDonalds rüber, wo er damals war, und der Eingang vom Weihnachtsmarkt, sag ich mal, da hatten wir genau dasselbe Problem. Da hatte ich vor einem Jahr meine Frau darauf hingewiesen, guck mal, erinnert dich das was? Da, guck mal hier, Breitscheidplatz. Da, die Klötze, die stehen so weit auseinander, da kann locker ein LKW durchfahren. Mhm. Das habe ich ein Jahr vorher, habe ich das meiner Frau erzählt. Ja. Mhm. Und ich habe gedacht, ja, weil ich da in der Nähe auch Polizeiautos gesehen habe, die stellen sich bestimmt da noch dahin, oder so habe ich zu ihr gesagt. Aber dass genau ein Jahr später uns denn sowas passiert, also das hätte ich nie gedacht.
Was wären denn so Angebote, die Sie vielleicht jetzt oder in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht noch annehmen würden oder die Sie sich vielleicht wünschen würden?
Ich möchte noch etwas sagen dazu. Und zwar, was die Bürgermeisterin und den Rainer Hasselhoff angeht, ja. Wie gesagt, man kann nicht von ihnen verlangen, dass die da selber rübergehen und gucken, ob alles in Ordnung ist, aber die hätten vertrauenswürdige Personen, die sie wirklich sehr gut vertrauen, hätten sie da hinschicken können und nachgucken lassen, kontrollieren lassen können, ob dort alles wirklich in Ordnung ist. Mhm. Vielleicht gibt es ja solche Leute, aber anscheinend scheint es ja nicht zu funktionieren. Und das, ich meine, die sind für die Sicherheit der Bürger verantwortlich. Punkt. Ja. Und die haben sich darum zu kümmern. Und da gibt es kein Wenn und Aber. Deswegen haben sie den höchsten und bestbezahltesten Posten in der Stadt, sage ich mal. Und das ist ihre Pflicht, dafür zu sorgen, dass alles in Ordnung ist. Und wenn sie sich nicht sicher sind, dass da alles in Ordnung ist, dann muss man eben nochmal jemanden rüber schicken und gucken, ob da, ja, also da kann man sich auch nicht mit irgendwelchen 0815-Sätzen herauswinden. Das ist ihre Pflicht, ja. Und Punkt. Kein Wenn und Aber. Also, und das ist auch der Grund, warum wir da nicht hinwollen. Also zu den Opfertreffen mit dem Rainer Hasselhoff und der Bürgermeisterin werden wir ausschlagen.
Können wir gut nachvollziehen. Abseits davon vielleicht nochmal, gibt es noch Hilfsangebote, die Sie annehmen oder die Sie sich vielleicht auch wünschen würden, wo Sie sagen, das wäre vielleicht was, was Sie und möglicherweise auch andere Betroffene, was denen vielleicht helfen könnte?
Ja, auf jeden Fall würde ich den Betroffenen empfehlen, sich an den Weißen Ring zu wenden. Das ist ein gemeinnütziger, spendenorientierter Verein, der nicht vom Staat abhängig ist. Und kann ich wirklich nur wärmstens weiterempfehlen. Es gibt auch noch Hilfe, die man beantragen kann über Bund und über Landesverwaltungsamt. Dann gibt es auch noch Spendenfonds. Ja, da muss man sich einfach mal im Internet informieren, aber diese Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Mhm. Und psychologische Betreuung, wie gesagt, gibt es auch über den Weißen Ring. Und ja, das sind so die Hilfen, die ich auf jeden Fall empfehlen kann.
Haben Sie vielleicht eine Empfehlung? Ich meine, Sie sind sehr mutig. Sie stellen sich heute auch unseren Fragen, auch deswegen, um anderen Menschen Mut zu machen, um aufzuklären und um auch unseren Hörern zu zeigen, wie sowas abläuft, wie Betroffene davon quasi erfahren haben und auch damit umgehen. Aber nicht jeder ist so mutig wie Sie. Gibt es von Ihnen aus vielleicht auch so einen kleinen Hinweis, einen kleinen Mutmacher zu sagen, Leute, versteckt euch nicht in irgendeinem Zuhause. Wenn Probleme sind, sucht euch Hilfe. Was würden Sie sagen? Was könnte vielleicht ein Weg sein, wieder raus aus einer Isolation und wieder zurück in ein halbwegs normales Leben?
Also wissen Sie, das ist schon eine etwas schwierigere Frage, weil es kommt immer auf den jeweiligen Menschen drauf an. Es gibt ja introvertierte Menschen, extrovertierte Menschen, die einen bleiben in sich und können nicht so einfach so aus sich heraus. Und es gibt eben halt Leute, die sind sehr offen, können mit jedem über alles reden und so weiter. Ist eine schwierige Frage. Also das muss irgendwie jeder für sich entscheiden. Aber man sollte auf jeden Fall den Mut finden, sich mit anderen Leuten darüber auszutauschen. Ja, weil es befreit ja auch die Seele, sage ich mal. Wenn man alles in sich hineinfrisst und wenig redet, dann macht das eigentlich die Sache nur noch schlimmer, als es ohnehin schon ist. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man, ich sag mal so, es gibt ja auch, das finde ich auch so wirklich verachtenswert, dass von den Attentätern, dass er diese Briefe da geschrieben hat. Es gibt ja Menschen, die suizidgefährdet sind, ne? Und wenn man immer alles in sich hineinfrisst und wenn sowieso schon Menschen sind, die depressiv sind, ja, und dann alles in sich hineinfressen, dann macht es die Sache eigentlich nur noch schlimmer. Man muss versuchen, sich immer an andere Menschen zu wenden. Man muss natürlich auch gucken, mit welchen Menschen man redet, mit wem man reden darüber reden kann. Nicht mit jedem kann man darüber reden. Aber wenn es möglich ist, dann sollte man es tun und den Mut fassen, weil wenn man es nicht tut, vielleicht merkt man es gar nicht so am Anfang, aber im Laufe der Zeit, vielleicht auch der Jahre, könnte sich etwas Schlimmeres daraus ergeben. Ja.
Bevor wir gleich nochmal zu den Briefen kommen, ich habe nochmal eine Rückfrage zu der Hilfe. Ich gönne Ihnen und allen anderen, die betroffen sind, natürlich auch jeden Cent, der da gespendet wird und zu Ihnen geht. Aber ist das nicht am Ende doch eigentlich nur ein schwacher Trost?
Naja, meine Frau hat gesagt, und den kann ich nur recht geben, egal was man an Opferhilfe kriegt, ja, irgendwie hat man das Gefühl, dass nichts davon genug ist. Weil, mal ganz ehrlich, den Opfern, wie will man das mit Geld aufwiegen, ne? Genau. Wenn man einen geliebten Menschen verliert, wie willst, ich meine, was manche Leute sagen, was soll ich mit dieser scheiß Million? Ich will diesen Menschen wieder haben, ja. Und Menschen mit Geld aufzuwiegen, das ist ja irgendwie verachtenswert, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist nur ein schwacher Trost, sag ich mal. Man kann vielleicht jeden die Beerdigung bezahlen und alles andere, aber
es hilft, das weitere Leben vielleicht in Angriff zu nehmen, Ausfälle zu kompensieren.
Ja.
Aber wie Sie sagen, man hätte natürlich viel lieber den
Menschen
oder keine Narben, keine Verletzungen,
genau,
und
so
den
es.
20. Dezember als schönen Weihnachtsmarkt besuchen.
Es ist ein schwacher Trost, ja.
Ja, Sie sind ja vom Schicksal schon durch den Anschlag selbst gezeichnet. Dann ist Ihnen ja noch etwas widerfahren, was man als Mensch und Bürger gar nicht für möglich gehalten hat. Sie hatten nämlich eine unerwartete, wie grausame und furchtbare Post plötzlich zu Hause in Ihrem eigenen Briefkasten. Mhm. Anfang Juli war das. Vielleicht erzählen Sie mal, was an diesem Tag passiert ist, als Sie die Post gesehen haben.
Ja, eigentlich sollte es ein sehr schöner Tag werden. Wir wollten nach Wernigerode fahren und eine schöne Zeit haben. Das war eine Woche oder zwei Wochen war das vorher geplant. Und kurz bevor wir ins Auto steigen und losfahren wollten, da kamen wir dann mal auf die fixe Idee, mal kurz im Briefkasten zu gucken, weil was da so drin ist, ne. War ein Sonnabend gewesen, Sonnabend. Und als wir da die Post rausgeholt haben, haben wir erstmal gesehen, aha, das ist ein Brief von der Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg. Ja, und ja, dann standen wir erstmal da und waren neugierig. Und meine Frau hat gedacht, ja, wegen dem Anschlag, das ist bestimmt eine Vorladung. Mal schauen, was da noch so drin ist. Muss sie kommen oder ist das eine freiwillige Annahme, freiwilliges Hinkommen? Was hat das jetzt damit auf sich? Also das war reine Neugier, dass wir denn da standen und das Ding dann geöffnet haben.
Hm. Und dann haben Sie erstmal festgestellt, dass also in diesem Schreiben der Staatsanwaltschaft nicht nur das Schreiben der Staatsanwaltschaft drin war, sondern was war noch drin in diesem Umschlag?
Ja, das war der braune Umschlag gewesen. Und in dem Umschlag war ein weiterer weißer Umschlag von Taleb A., also seiner Schrift. Und in dem Schreiben in dem beigefügten Schreiben der Generalstaatsanwaltschaft stand drin, dass sie den Brief nicht verhindern konnten, aus mir unbefindlichen Gründen. Und dass der Brief dann an uns weitergeleitet wurde und es uns freisteht, diesen Brief zu öffnen und zu lesen oder eben nicht.
Was war an diesem Punkt, als Sie das gelesen haben? Wie haben Sie sich mit Ihrer Frau da verständigt und was haben Sie da erstmal gedacht, dass so ein Brief überhaupt drin liegt in diesem Schreiben von dem Attentäter persönlich an Ihre private Adresse nach Hause, also an Ihren intimsten Bereich?
Also wir waren erstmal entsetzt und fassungslos und haben uns erstmal gefragt, wie kommt der an unsere Adresse, verdammt nochmal. Das sieht er ja nicht. Ja. Erst haben wir gedacht, ja, das muss jemand geschrieben haben, der sich um die Briefe und alles kümmert, also irgendjemand, ein Mittelsmann oder so, aber dann haben wir die Schrift von dem Brief haben wir verglichen mit der Schrift von dem Umschlag und unserer Meinung nach hat das zu 100% übereingestimmt und das hat uns dennoch unterschickt. Das fanden wir dennoch
unterschickt. Was war jetzt für Sie der entscheidende Punkt zu sagen, Sie hätten die Briefe wegwerfen können oder Sie machen ihn eben auf? Was war für Sie das Argument, auch gemeinsam mit Ihrer Frau zu sagen, wir schauen da jetzt rein?
Naja, wir wollten wissen, was er uns schreibt. Ob das jetzt irgendwelche Drohungen sind gegen unsere Familie selbst und warum er uns schreibt. Und ja, dann haben wir ihn geöffnet und gelesen Und die Entschuldigung, die bestand aus einem einzigen kurzen Satz und dann kam ein politisches Statement, das uns überhaupt nicht interessiert hat, völlig psychisch wirr war, was keiner so richtig nachvollziehen konnte. Und der ganze Brief hat sich eigentlich der Aussage, die er dann später getan hat, völlig widersprochen, weil bei uns hat er reingeschrieben, er entschuldigt sich für die Tat. Aber dann später soll er der Generalstaatsanwaltschaft geschrieben haben, einen Brief, wo er reingeschrieben hat, dass er gerne eine Zeitmaschine nehmen würde, zurückfahren würde zu diesem Anschlag und alles wieder normal machen, also zu dem Zeitpunkt und den Anschlag normal machen würde, was er vorher auch getan hat. Also er hat nichts bereut. Der Brief, diese Entschuldigung, die hätte er eigentlich auch sein lassen können.
Welche Botschaft ist da bei Ihnen jetzt angekommen oder hängen geblieben von dem Inhalt dieses Briefes?
Naja.
Meine, wenn Sie so ein Mensch, kann sich so ein Mensch überhaupt entschuldigen? Also bei Ihnen oder
nein, solche Tat ist nicht entschuldbar. Also nicht in meinen Augen, also auf gar keinen Fall. Also kann reinschreiben, was er will, das nehmen wir ihn sowieso nicht ab. Was uns jetzt noch ein bisschen so fassungslos macht und wo wir jetzt drüber nachdenken, ist, hat er denn irgendwelche Mittelsmänner, wo er die Adressen von uns weitergegeben hat, um das zu verenden, was er nicht geschafft hat? Ja, diese Frage ist ja, steht da noch im Raum. Ja, wissen andere Leute noch von unseren Adressen? Und meine Frau, die spielt schon mit den Gedanken umzuziehen. Also da steckt auf jeden natürlich auch Angst hinter, weil wir nicht genau wissen, was dort vorgefallen ist.
Was glauben Sie, woher er die Adressen hat? Was ist Ihre Vermutung?
Ja, der Anwalt natürlich. Der hat volle Akteneinsicht. Aber ich glaube, im Brief stand auch, er hat ja selber auch volle Akteneinsicht gehabt. Ne?
Ja, es ist bis heute ja nicht ganz geklärt. Und die Staatsanwaltschaft hat ja jetzt auch aufgrund der Volksstimmeberichterstattung ja eine Änderung der Praxis vorgenommen und informiert jetzt für den Fall, dass weitere Schreiben an Privatadressen von Opfern gehen, informiert vorher die Opfer, dass solche Schreiben vorliegen und die Opfer sollen dann selber entscheiden, ob sie die Briefe dann entgegennehmen oder nicht. Aber
Ich finde, dass bei sehr, sehr schwerwiegenden Fällen, ja, so wie das jetzt gewesen ist, sollte man generell den Tätern untersagen, Briefe an die Opfer zu schicken, egal ob die jetzt nun über einen Anwalt oder mit Vorankündigung oder nicht. Ich finde, generell sollte das unterbleiben.
Aber ist nicht alleine eine Vorankündigung für den Fall, dass der Attentäter nochmal im Brief schreibt, sorgt das nicht alleine dafür schon, dass wieder alles hochkommt, selbst wenn man den Brief nicht lesen würde?
Ja, das stimmt.
Das Ereignis in Magdeburg hat ja ganz Deutschland und darüber hinaus bewegt. Was haben Sie für einen Eindruck? Was hat das mit der Gesellschaft gemacht?
Es hat auf jeden Fall gezeigt, wieder mal, dass hier einiges in Deutschland schiefläuft, ja, und dass es Gesetzeslücken gibt, die unbedingt geschlossen werden müssen und dass die Opfer besser geschützt werden müssen vor den Tätern.
Wenn Sie jetzt die Berichterstattung oder auch die Kommentare in Social Media zu diesem Anschlag lesen, geht es Ihnen da zu viel um den Täter und zu wenig um die Opfer?
Auf jeden Fall. Wenn Sie mal darauf achten, wenn Sie sich mal die Nachrichten von irgendwelchen Taten angucken, das ist überwiegend der Fall, ob das im Internet oder im Fernsehen ist oder so, es wird vorwiegend, also oder überwiegend, immer in erster Linie um den Täter berichtet. Am allerwenigsten um die Opfer. Dabei, finde ich, sollte es genau umgekehrt sein. Man sollte erst über die Opfer berichten, natürlich auch über den Täter. Was hat er für Absichten gehabt? Warum hat er es getan? Wer ist es? Wo kommt er her? Und so weiter. Das ist alles wichtig, keine Frage. Aber die Opfer, die darf man auf keinen Fall vergessen.
Aus Ihrer Sicht als Opfer, was müsste dort besser funktionieren bei so einer Berichterstattung über die Opfer? Denn jetzt kann man ja schlecht als Zeitung ins Krankenhaus gehen, sagen, hier liegen jetzt die Opfer des Anschlags. Man kann ja maximal über solche Anteilnahmen berichten, wie sie zum Beispiel an der Johanneskirche waren, dieses beeindruckende riesige Blumenmeer. Viel mehr ist da gar nicht möglich. Oder hätten Sie sich da was anderes gewünscht?
Naja, bei solchen Geschehen wie dem Weihnachtsmarkt ist es natürlich schwierig, auf all die Opfer einzugehen. Es waren ja einfach zu viele. Aber ich sag mal, bei Einzeltaten oder so, da merkt man das dann schon, dass zu viel auf die Täter eingegangen wird und zu wenig auf die Opfer. Und zumindest in diesem Bereich könnte man was ändern. Aber im Grunde genommen ist das schon, bei solchen großen Anschlägen ist das schon schwieriger. Das ist schon richtig.
Sie sind ja eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass es auch möglich ist. Sie haben all Ihren Mut zusammengenommen und sich uns gegenüber und auch den Hörern offenbart. Was ist denn so Ihr Motiv gewesen, zu sagen, okay, ich erzähle mal darüber, über solche schweren Stunden, die Sie persönlich erlebt haben?
Ja, wissen Sie, als wir den Brief damals gekriegt haben, also ich bin ein extrovertierter Mensch, sage ich mal. Ich gehe gerne aus mich heraus, ich rede gerne mit Leuten und ich habe auch keine Scheu, über Dinge zu reden, sage ich mal, war schon immer so gewesen. Und als wir den Brief damals gekriegt haben, da hatten wir auch schon lange überlegt, ihr habt also eine Zeit lang, ob wir den Brief veröffentlichen lassen, ja oder nein. Aber ich wollte erst mal gucken, ob sich auch noch andere Leute melden. Und das sind ja Wochen vergangen und es hat sich nichts getan. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, es ist schon so lange her, über einen Monat, und da kommt nichts raus. Also jetzt muss was passieren. Dann habe ich mich dann an die Medien gewandt und habe es eben öffentlich gemacht, weil ich dachte...
Wie ist Ihre Erfahrung seitdem, dass es öffentlich wurde? Hilft Ihnen das persönlich auch in der Familie vielleicht weiter, dass man sagt, wir konnten darüber erzählen, wir könnten öffentlich machen und anderen zeigen, wie es uns ging? Hilft Ihnen das weiter und vielleicht auch in der öffentlichen Aufarbeitung?
Es hilft uns auf jeden Fall weiter, zumal wir auch das Ergebnis gesehen haben, dass es eine Gesetzesänderung angestrebt wird. Also es hat auf jeden Fall was gebracht und ich habe diesen Schritt auch nicht für mich heraus gemacht, sondern ich habe vorher Frau und Kind gefragt, ob sie damit einverstanden sind, und die waren auf jeden Fall dafür, und dann habe ich das in Anspruch, also in Angriff genommen, meine ich.
Wann waren Sie eigentlich das erste Mal wieder auf dem Gelände des Weihnachtsmarkts?
Das war vor 2 Wochen. Wir haben...
Also Anfang August, ja, so ungefähr.
Ja. Mhm. Um das alles ein bisschen zu verarbeiten und um meine Frau ein bisschen wieder an den Weihnachtsmarkt und den Alltag ein bisschen dran zu gewöhnen, weil man kann sich ja nicht immer und ewig ausschließen, haben wir erstmal bin ich mit ihr bis zum City-Carré sind wir gefahren. Und dann zum alten McDonald's. Und dann sind wir ganz langsam, behutsam bis zum Eingang des Weihnachtsmarkts. Und dann hat sie aber auch schon gemerkt, oh nee, bis hier und nicht weiter. Dann haben wir Stopp gemacht, sind wieder zurück. Und dann nächsten Tag nochmal einen neuen Angriff genommen. Und dann ging es ja schon ein bisschen besser. Es kommt ja auch alles wieder hoch. Und haben wir es geschafft, also mein Sohn und ich, wir haben sie an der Hand genommen und sind dann langsam über den Weihnachtsmarkt gegangen. Sie wollte eigentlich dann nie wieder hin, weil die ganzen schrecklichen Bilder, die kommen ja immer bei ihr im Kopf wieder hoch. Und aber um das so wahr zu verarbeiten und damit klarzukommen, sind wir dann über den Weihnachtsmarkt gegangen und ich habe gesagt zu ihr, wenn du nicht mehr willst, dann lassen wir es und kehren wir wieder um. Aber sie war mutig und wir sind über den ganzen Weihnachtsmarkt gegangen und es war alles wieder gut. Ja gut, das will ich jetzt nicht sagen, aber die Bewältigung, die war auf jeden Fall da.
Mutiger Schritt. Taleb A., wird der Prozess gemacht? Kann es in so einem Fall für Sie überhaupt irgendwas wie Gerechtigkeit geben?
Das ist schwierig. Wissen Sie? Ich will es mal so sagen, wie es ist. Dieser ganze schreckliche Vorfall, der da passiert ist, der hätte verhinderbar sein können. Wenn man sich von Anfang an nur an die Gesetze gehalten hätte, die ja vorhanden sind. Es stimmt zwar, Deutschland braucht Facharbeiter, aber nicht aus archaischen, muslimischen Ländern, wo sie nichts gelernt haben und hier rüberkommen und eigentlich nur den Sozialstaat auf der Tasche liegen, auch mal so, wie es ist. Es gibt genug europäische Länder, wo Fachkräfte sind und die wir holen können nach Deutschland. Wenn man solche Leute hierher holt aus solchen muslimischen Ländern, dann muss man damit rechnen, dass da Terrorattentäter bei sind. Ja. Und wir kennen die ganzen Messerdelikte, die da vorfallen und alles andere. Und da gehört ein Riegel vorgeschoben. Die Leute müssen kontrolliert werden. Es kann nicht sein, dass wir ein Land mit offenen Grenzen sind, alles reinholen und unsere ganzen eigenen Leute alle in Gefahr bringen. Das geht nicht.
Ja, aber die Frage war ja eher, was könnte denn Gerechtigkeit verschaffen? Was für ein Urteil müsste es Ihrer Meinung nach für den Täter geben? Damit Sie sagen,
ach so,
okay, da ist die Strafe jetzt oder da ist dem Ganzen gerechtfertigt. Geht das überhaupt?
Tja, lebenslange einsperren wäre die einzige Möglichkeit, ne? Aber ich bin da kein Rechtswissenschaftler, ich kann mich dazu nicht groß, weiß nicht. Jemand, der sowas macht, gehört natürlich in eine psychiatrische Anstalt. Aber wenn sie jeden nehmen würden, der so denkt oder sowas ausübt, sind bald die Gefängnisse voll.
Fühlen Sie sich als Angehöriger eines Opfers, Sie, Ihre Frau, Ihr Sohn, fühlen Sie sich denn von Behörden, Politik und Gesellschaft genügend unterstützt oder hätte man da mehr tun können und müssen?
Also, Sie meinen auch den Staat, ja?
Auch, klar.
Ja. Also der Staat schützt seine Bürger überhaupt nicht, finde ich. Nehmen wir noch mal die Frau Faeser, ja? Genauso diese Messerverbotszonen, sage ich mal, ne? Wenn da steht, bis 18 Uhr Messerverbot, sage ich mal, ne? Ja, denn jemand, der sowas machen möchte, der kommt auch mit Messer, ob da Messerverbotszone ist oder bis 18 Uhr, dem interessiert das nicht. Der kommt trotzdem mit Messer an und richtet Schaden an, weil dem sämtliche Konsequenzen völlig egal sind. Ob man da Uhrzeit und Messerverbot, das ist völliger Quatsch. Und das Schlimme ist ja, dass nicht kontrolliert wird. Die Polizei tut, was sie kann, was ihre Möglichkeiten anbelangt, sag ich mal, ne? Die kontrolliert die Leute und, aber wissen Sie, selbst wenn man die Leute nimmt, die ganz schlimm, und die einsperrt, dann kommen sie ja doch nächsten Tag wieder raus. Nehmen wir nur mal den Fall mit dem Polizisten, dem mit dem Messer in den Hals gestochen wurde und nächsten Tag kam der Täter wieder raus. Also ist doch Ihre Frage somit beantwortet, was ich darüber denke. Wir werden auf jeden Fall, der Staat, die Polizei gibt sich Mühe, aber die Politik legt Steine in den Weg. Das ist meine Antwort.
Also brauchen wir härtere Gesetze.
Auf jeden Fall. Aber nicht nur die härteren Gesetze, sondern diese müssen auch konsequent durchgezogen werden.
Was wünschen Sie sich für sich selbst, für Ihre Frau, für Ihre Familie und die anderen Opfer des Weihnachtsmarkts?
Also, für all die Opfer, ich möchte erstmal meinen Beileid aussprechen für alle Opfer, die Verwandten und bekannten Freunde von den Opfern und alle unmittelbar Betroffenen möchte ich mein herzliches oder mein aufrichtiges Beileid aussprechen. Und ich wünsche mir für all jene, die unmittelbar betroffen sind, auf jeden Fall und auch für uns, dass wir so etwas nie wieder erleben müssen. In erster Linie. Und dass wir das besser verarbeiten können und irgendwann auch damit abschließen können, dass wir unser normales Leben weiterführen können.
Hilft da ein beendeter Prozess bei diesem Abschließen? Oder ist das eher nur eine Randerscheinung?
Können Sie das ein bisschen spezifizieren?
Na, hilft es, wenn jetzt über Taleb A. ein Urteil gesprochen wurde, wenn er ins Gefängnis muss, wie Sie vorhin sagten, gegebenenfalls lebenslang? Oder ist das am Ende nur eine Randerscheinung und man nimmt es zur Kenntnis?
Ich sag mal so. Kein Urteil könnte hart genug sein für diesen Menschen, der anderen Leuten das Leben genommen hat. Und es ist zwar ein kleiner Trost, dass man weiß, dass er jetzt weggesperrt ist und nie wieder rauskommt, aber so richtig Genugtuung empfinde ich nicht.
Würden Sie sich denn für die Gesellschaft wünschen in den nächsten Jahren, auch in Blick oder in Rückblick auf diesen Anschlag?
Ich würde mir wünschen, in erster Linie, dass endlich die Grenzen geschlossen werden und kontrolliert wird. Und dass die Leute, die wirklich gefährlich sind, des Landes verwiesen werden, damit unsere Menschen, unsere Bevölkerung besser, sicherer leben kann. Und die Frauen nicht mehr mit Angst auf der Straße gehen müssen. Dass die jungen Leute wieder zur Disco gehen können und abends nach Hause gehen können, ohne Angst, dass sie überfallen werden und dass keiner mehr mit Messerstechereien konfrontiert wird oder mit räuberischen Akten oder der ganzen Gewalt, der wir gerade ausgesetzt sind. Also Sicherheit. In allererster Linie Sicherheit für das ganze Land.
Gibt's trotz all dem Traurigen, trotz all des Terrors in irgendeiner Form etwas Hoffnungsvolles, was Sie daraus mitnehmen?
Eigentlich nicht. In mir ist Wut, viel Wut.
Auf
unser System, auf unseren Staat, der es nicht für erachtlich erhält, so etwas zu verhindern. Obwohl die Möglichkeiten gegeben sind, es sind die nötigen Gesetze sind dafür da, sie werden nur nicht angewendet. Und Verbitterung fühle ich, immer noch Schmerz und Traurigkeit, weil ich weiß, dass das noch längst nicht alles gewesen ist. Da wird noch einiges kommen.
Jetzt haben wir vorhin über den Brief gesprochen, den der Attentäter Ihnen geschrieben hat. Jetzt haben wir gar nicht geklärt, konnte der Ausflug denn dann überhaupt noch stattfinden oder hat der Brief Sie, Ihre Frau, Ihren Sohn dann so mitgenommen, dass Sie gesagt haben, nee, wir bleiben jetzt zu Hause und müssen das erstmal verarbeiten?
Also der Ausflug nach Wernigerode, der hatte noch stattgefunden.
Wie war denn die erste Reaktion von Ihrer Frau und Ihrem Sohn auch?
Wie bitte?
Wie die erste Reaktion waren von Ihrer Frau und Ihrem Sohn und von Ihnen?
Ja, also wir standen erstmal im Briefkasten, hatten uns den Brief angeguckt. Meine Frau war aufgewühlt, mein Sohn auch. Wir sind erstmal hochgegangen, weil wir relativ laut wurden im Hausflur und das wollten wir nicht. Aber ich konnte so unter diesen Umständen auch gar nicht losfahren. Also wir mussten erstmal alle runterkommen. Wir sind erstmal in die Wohnung wieder zurück. Und mein Sohn hat getobt, meine Frau hat geweint, weil alles wieder hochkam und weil sie auch schreckliche Angst hatte, weil sie jetzt der Annahme war, dass er ihre Adresse hat und auch die Angst hatte, dass er aus welchen Gründen auch immer und wie auch immer vielleicht freikommen würde und uns einen Hausbesuch macht. Also so absurd das eigentlich auch alles klingt, aber die Angst war irgendwie da. Ja. Und ich könnte auch nachvollziehen, ja. Mhm. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich beide beruhigen konnte. Und ich wollte nicht, dass uns dieser Mensch uns diesen Tag versaut. Da haben wir den Brief dagelassen zu Hause und sind dann losgefahren und haben versucht, uns noch einen schönen Tag zu machen. Aber selbstverständlich war das immer noch im Hinterkopf und man hat es nicht rausgekriegt. Man hat dann doch sich darüber noch unterhalten, weil die Fassungslosigkeit, die war da gewesen, die Angst war da gewesen. Aber trotzdem hat man noch irgendwie einen halbwegs schönen Tag. Also wir wollten uns das nicht ganz verdauen lassen.
Haben Sie denn mal dran gedacht, ihm zurückzuschreiben? Und was würde in so einem Brief drinne stehen?
Gottes Willen. Diesen Menschen zurückschreiben? Nein. Was ich gemacht habe, ist, in der Woche darauf habe ich die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg angerufen und habe gefragt, wie es sein kann, dass dieser Mensch uns anschreiben kann. Was das soll. Und da hat man mir am Telefon gesagt, eine Frau, da müssen wohl schon andere Leute angerufen haben, weil sie klang schon ganz schön entnervt. Mhm. Also hat mir gesagt dann am Telefon, dass dieser Brief zugestellt werden müsse, dass es kein Gesetz verhindern kann, dass er uns Briefe schreibt. Und das hat mich eigentlich nur fassungslos am Telefon zurückgelassen.
Würden Sie ihm denn überhaupt gern irgendwas sagen oder ist da jedes Wort zu viel?
Jedes Wort zu viel. Würde mit ihm nicht sprechen wollen. Gar keinen Fall. Weil was soll ich Ihnen dazu sagen? Ist doch sowieso alles gelogen. Einerseits schreibt er im Brief eine Entschuldigung, andererseits sagt er Zeitmaschine und wieder zurück und alles normal machen. Also wie will man sich da mit solchen Menschen unterhalten? Das ist doch alles sinnlos.
Er hatte ja in dem Brief noch so eine Grußformel mit freundlichen Grüßen runtergeschrieben. Was haben Sie da empfunden?
Wut. Wut und Hass. Also, das kam sofort hoch. Weil absurder geht's gar nicht. Das war nochmal wie eine Backpfeife ins Gesicht.
Was glauben Sie, gehen Sie dieses Jahr nochmal auf den Weihnachtsmarkt?
Nein,
oder?
Auf keinen Fall. Also meine Frau hat gesagt, die weiß nicht, ob und wann sie jemals wieder zum Weihnachtsmarkt geht, aber die nächsten Jahre auf keinen Fall. Nicht, weil sie Angst hat, dass es nochmal so passieren würde, wie es passiert ist, sondern weil die ganzen Geschehnisse wieder hochkommen.
Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall garantiert auch im Sinne von all unseren Hörerinnen, Hörern, Zuschauerinnen und Zuschauern, Ihnen, Ihrer Frau und allen anderen Betroffenen, dass Sie die Möglichkeit, die Kraft haben, das Ganze gut zu überwinden und vielleicht in einem der nächsten Jahre einfach wieder einen schönen und unbeschwerten Weihnachtsmarktbesuch genießen können.
Ich danke Ihnen.
Wir danken auch. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Damit war es das für heute beim Podcast 3 Minuten Terror. Wir sind in der nächsten Woche wieder da. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.